treffen und versammeln zum Gottesdienst feiern. Ich habe mir kurz überlegt, ein kleines Gedankenspiel. Wenn du der einzige Mensch wärst auf der ganzen Welt, dann wärst du wahrscheinlich heute Morgen nicht da. Es würde irgendwie keinen Sinn machen, welchen Gottesdienst zu feiern, so ein Ganzes. Wenn du der einzige Mensch wärst auf der ganzen Welt und dir das mal versuchst vorzustellen, es würde so ganz vieles irgendwie keinen Sinn machen. So ganz vieles würde nicht gehen. Ich finde, es ist eigentlich keine schöne Vorstellung. Der einzige Mensch sein auf der ganzen Welt. Das ist fast Folter. Dann hockst du da und siehst, wie Gott einen wunderschönen Sonnenuntergang in den schönsten Farben an den Himmel malt. Du kannst es niemandem erzählen. Vielleicht gibt es Facebook, du kannst ein Foto machen, aber wer schaut es an außer dich? Also, du kannst es dann bei dir selber liken. Du kannst all das Schöne, was du erlebst, mit niemandem teilen, wenn du der einzige Mensch wärst. Aber du könntest auch alles Schwierige mit niemandem teilen. Wer würde dich mal in den Arm nehmen, wenn es dir schlecht geht? Wer würde dich trösten, wenn du es schwer hast im Leben? Das ist absolut eine schwierige Vorstellung. Der einzige Mensch sein auf dieser Welt. Ja, und ich glaube, darum hat Gott, nachdem also der erste Mensch, den Adam, geschaffen hat, dann auch noch gerade einen weiteren Mensch gemacht. Darum hat er, glaube ich, dem Adam gerade noch einen Mensch zur Seite gestellt. Gott selber hat gesagt, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Wir sind alle angewiesen auf Hilfe durch das Gegenüber. So wie Gott die Eva gemacht hat für den einsamen Adam. Aber oft denken wir bei Adam und Eva einfach immer gerade an Ehepaar. Und dann gehen die so zusammen durchs Leben. Und das ist so vielleicht die einzige Antwort auf Einsamkeit. Doch ich glaube, das ist viel zu kurz gedacht. Es gibt nicht nur die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Ich glaube, wir dürfen die Kostbarkeit von einer guten Freundschaft nicht vergessen. Weil immer wieder tun sich gerade so Freundschaften auch tragfähiger als eine Ehe erweisen. Ja, ich glaube, dass auch das Leben als Paar extrem reich beschenkt ist, wenn sich es nicht von der Welt abschotten tut und irgendwie nur noch selber Beziehung pflegt untereinander. Sondern ich glaube, das Leben von einem Paar wird reich belohnt, wenn es neue und alte Freundschaften wirklich pflegen tut. Und darum wollte ich heute die Freundschaftsgeschichte von David und dem Jonathan in den Mittelpunkt von meiner Predigt stellen. Eigentlich ist da noch das Bild. Genau. Von diesen beiden. Die Freundschaft, um die soll es heute am Morgen gehen. Und ich folge in meinen Gedanken eigentlich in einem Buch, das ich dazu gelesen habe, wo das schön aufnimmt. Es ist auch, ich glaube, die einzige Freundschaftsgeschichte, die so detailliert in der Bibel beschrieben ist. Mir ist keine andere eingefallen, die so detailliert beschrieben wäre. Und die Geschichte von diesen beiden, die ist mal wunderschön. Mal ist sie traurig. Und dann ist sie abgründig. Und ich glaube, sie ist wie Freundschaft ist. Sie bietet alle Facetten. Und ich habe mir noch überlegt, und für Frauen ist sie sehr spannend, die Geschichte. Weil sie bietet so einen interessanten und einen tiefen Einblick, was Männerfreundschaften können sein. Es gibt eben Frauen, die denken bei Männerfreundschaften nur an Sport, Grill und Bier. Und sie denken dann, alles Tiefe und alles Gefühlvolle, das heigen nur Frauenfreundschaften. Und wie schön, dass es da eine Geschichte gibt von David und Jonathan, wo dem Klischee so ein bisschen Widerspruch gibt, wo das wieder lecken tut, wo kann aufräumen damit. Und ich glaube aber, dass Sport, Grill und Bier ist gleich nicht nur 100% aus der Luft gegriffen. Ich glaube, die Freundschaft darf auch für uns Männer zu einem Vorbild werden, was wirklich möglich ist, auch in einer Männerfreundschaft. Doch zuerst noch etwas über den Hintergrund von diesen beiden Freunden. Der David, der ist aus einfachem Verhältnis, ein Hirtenbub. Er ist die jüngste von 8 Söhnen und die Bibel beschreibt ihn aber äußerlich als braune Haut, schöne Augenheiger und wirklich eine gut gebaute Statur. Und dann im Kampf gegen den Goliath hat er sich hervortan. Der David ist plötzlich so als schlauer und treffsicherer Schütz so auf die grosse Bühne gekommen. Und der Saul, also er hat vor allem die Aufmerksamkeit von Saul gewonnen. Und der Saul hat ihn zu sich an den Königshof geholt. Und dort hat er weitere Talente gezeigt, David. Er hat nämlich können mit seinem Harfenspiel die Stimmung vom Saul haben. Der Saul, der ist immer wieder so abtaucht in so einer Niedergeschlagenheit. Es gibt auch Ausleger, die reden schon von Depressionen. Und der David hat mit seinem Spiel auf der Harfe können die Stimmung haben, können die Laune vom Saul maßgeblich verbessern. Also extrem talentiert war der David, aber eben doch aus einfachem Verhältnis. Und dort an diesem Königshof hat der David dann auch den Jonathan kennengelernt. Und der Jonathan ist der älteste Sohn vom Saul. Noch mit 2 weiteren Geschwistern. Und der Jonathan ist als ältester Sohn der Anwärter gsi auf Thronfolge. Es wäre logisch gsi, der Jonathan wäre der nächste König geworden. Und der Jonathan ist also auch nicht irgendwie ein blasse Nummer gsi. Er hat so als der mutigste Kämpfer im Reich gegolten, bis dahin. Also der hat schon etwas geleistet. Leute haben zu dem auch aufgeschaut. Mutigste Kämpfer, mutigste Krieger. Aber er war sehr bescheiden gewesen. Es gibt so jüdische Auslegungen nachher und die betonen alle, und zwar wirklich so, also Fettdruck, wenn man will, und rot unterstrichen, die Bescheidenheit vom Jonathan. Das schien ganz wichtig zu sein in der Betonung. Ja, genau, und von dieser Begegnung, wo jetzt der David und der Jonathan sich sehr schmal an dem Königshof begegnet sind, die ist festgehalten, die können wir nachlesen in 1. Samuel 18, und zwar 1-4. Ich lese euch das mal vor. Der David redet mit dem Saul, und dann geht's los. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Und wir können nur spekulieren, warum oder weshalb sich der Jonathan so zu dem David hingezogen gefühlt hat, wie es hier beschrieben ist. Hat er irgendwie eine versteckte Ähnlichkeit gefunden zu dem David? Oder was hat sich ausgemacht, dass er mit dem David befreundet sein wollte? Vielleicht war es auch das Anderssein. Der David so als schillender Hirtenjunge, so talentiert. Aber eins wird schon mal klar. Freundschaft kann soziale Gräben überwinden. Ein Hirtenjunge und ein Prinz, wenn man so will, he? Der Thronanwärter der Nächste, können Freunde werden. Freundschaft lässt sich irgendwie nicht einsperren. Freundschaft nimmt nicht Rücksicht auf so Sachen, ob das von Standes wegen passt. Freundschaft, könnte man sagen, schlägt ein. Und ist einfach möglich. Und in den ersten 4 Versen von der Freundschaft von David und Jonathan fällt mir aber auch auf, dass es eigentlich, also wir reden immer von der Freundschaft von David und Jonathan, aber eigentlich müsste es ja die Freundschaft von Jonathan und David heißen. Also wenn wir so da lesen, von wem als die Initiativen ausgeht, haben wir das Gefühl, da nimmt der Jonathan, macht den ersten Schritt, geht auf den David zu. Ja, es sollte die Freundschaft von Jonathan und David heißen. Also für mich wirkt es immer so, als ging alles vom Jonathan aus. Respektive, wenn wir sogar nur diese 4 Verse lesen würden, dann dann könnte man sogar auf die Idee kommen, dass das Ganze eine einseitige Freundschaft war. Der eine möchte etwas und der eine schenkt dann auch. Und man könnte sogar böswillig sagen, der versucht, sich einen Freund zu kaufen. Und der Verdacht würde noch verstärkt, wenn man noch den Vers aus 1. Samuel 23, 17 dazu nennt. Der zweite Jonathan zum David: Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das hat auch mein Vater erkannt. Es ist so, da in dem Kapitel 18, in dem Vers vorhin, es ist so ein bisschen, als würde Jonathan im David seine Königsherrschaft schon wie abtreten. Er gibt ihm das Gewand, er gibt ihm die Rüstung, er gibt ihm das Schwert. Wahrscheinlich hat er es gar noch nicht gewusst, was er macht. Aber irgendwie fängt da schon etwas an, was später sichtbar wird. Ich könnte auch sagen, vielleicht hat er schon den Willen Gottes erkannt, der da oben ist. Die Frage ist jetzt, ist das Zurückstehen ein Zeichen von echter Freundschaft? Oder eben ist es ein neidloses Anerkennen vom Willen Gottes? Weil Gott hat den David und nicht den Jonathan auserwählt als Nachfolger. Wo vom Stammbaum her alles klar gewesen wäre, hat Gott einen anderen Weg vorgesehen. Und wir erfahren natürlich jetzt nicht genau, warum dass der Jonathan hier zurücksteht. Was genau der Punkt war, wir müssten ein bisschen mutmassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Jonathan ja schon ein Gescheiter war und gesehen hat, Gott ist mit dem David, der hat den gesegnet. Der hat nicht den Goliath lassen. Wir alle hatten Angst gehabt vor dem grossen Mann. Und der hat so viel Begabungen. Gott hat den so reich beschenkt. Ich glaube, das hat Jonathan alles gesehen. Und hat irgendwie gemerkt, Gott segnet den David ganz außergewöhnlich. Und vielleicht war es ja auch das gewesen, wenn jemand so reich begabt ist und so gesegnet ist von Gott. Ich glaube, mit so jemandem wäre man gern befreundet. Das ist irgendwie noch logisch, dass er das hätte wollen sein. Ja, ist eine spannende Person, der David. Und ich glaube, das hat auf den Jonathan anziehend gewirkt. Aber lesen wir mal noch, wie es weitergeht mit dieser Freundschaft. Sie hat ganz spannend begonnen und sie geht im Kapitel 19 können wir Folgendes lesen über die Freundschaft. Vers 1 bis 7. Da verlangte Saul von seinen Dienern und seinem Sohn Jonathan, David zu töten. Nimmt eine ungute Wendung die Geschichte jetzt. Doch Jonathan war Davids Freund. Deshalb berichtete er ihm vom Plan seines Vaters. Mein Vater Saul will dich töten, warnte er ihn. Morgen früh musst du dich versteckt halten. Ich werde meinen Vater bitten, mit mir zusammen aufs freie Feld zu gehen und in der Nähe deines Versteckes will ich mit ihm über dich sprechen. Dann sage ich dir, was ich herausgefunden habe. Und das hat Jonathan gemacht. Jonathan redete mit seinem Vater über David und sagte viel Gutes über ihn. Bitte, mein König, werde nicht schuldig an deinem Diener David, bat Jonathan. Er hat dir nie etwas Böses getan, sondern hat dir immer geholfen. Hast du vergessen, wie er sein Leben aufs Spiel setzte, um den Philister zu töten und wie der Herr Israel daraufhin einen großen Sieg geschenkt hat? Damals warst du glücklich darüber. Warum solltest du einen Unschuldigen wie David ermorden? Es gibt keinen Grund dafür. Saul hörte auf Jonathan und schwor, so wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Danach rief Jonathan David und erzählte ihm, was geschehen war. Dann brachte er David zu Saul und alles war wieder wie zuvor. Kann man so überleiten, ist das auch im Jonathan leicht gefallen? Seinem Vater gegenüber so eindeutige Position für David zu beziehen. Ich meine, Jonathan ist hier extrem als Fürsprecher auftreten. Aber Jonathan hat doch auch gemerkt, wie sein Vater Mühe hat mit dem David. Sein alternder Vater, kann man sagen, König von Israel, der leidet plötzlich unter dem strahlenden Erfolg, wo der Jüngling, wo der David beim Volk hatte. Und ich denke, der Jonathan hat auch gespürt, dass sein Vater, der Saul, die Freundschaft nicht gut findet. Dass er sich eigentlich wünscht, dass die Freundschaft nicht gäbe, dass der Jonathan die Freundschaft beenden würde. Und doch hat er den Mut gehabt, gegenüber vom König, das ist vielleicht noch ganz eine speziellere Vaterbeziehung, so hinzustehen für seinen Freund, so Position zu beziehen und wirklich für das Leben einzustehen. Und ich habe mir so überlegt, das kommt doch manchmal auch in unserem Leben vor, dass Freundschaft bei anderen Neid und Misstrauen auslöst. Vielleicht, weil sie sich dadurch ausgeschlossen fühlen oder weil sie unter der eigenen Einsamkeit leiden. Und wenn dann jemand, ein Freund von uns, würde angreifen, verbal, hinzustehen und sagen, nein, das ist mein Freund, ich stehe zu dem, das abzuwehren, es braucht ein bisschen Mut. Aber es ist ein schönes Beispiel da, ja, wie man Freundschaft leben tut. Eben, und ich habe das Gefühl, der Jonathan ist schon so ein bisschen, hat einen Zwiespalt in sich innen gehabt. Aber er ist vor seinem Vater zum David gestanden. Und es ist ihm auch gelungen, in dem Moment, seinen Vater zu beruhigen. Der David hat wieder zurückkommen an den Hof. Doch, wenn ihr die Geschichte kennt, wisst ihr, dass der Schwur, den Saul hier gemacht hat, jetzt nicht der längste Schwur der Geschichte war. Er hatte relativ eine kurze Bedeutungsphase, weil schon gleich darauf runter hat der Jonathan gesagt, er möchte David töten. Und der Jonathan ist wieder hingekommen und hat gesagt, warum soll er getötet werden? Warum machst du das? Und dann, wo der Jonathan das zweite Mal so hingestanden ist für den David, ist sein Vater so verrückt worden, dass er einen Speer genommen hat und nach dem eigenen Sohn geschleudert hat. Sie schauen, nein, kein Bild. Er hat einen Speer genommen und nach seinem eigenen Sohn geschleudert. Und er hat auch müssen aus dem Saal raus. Sein Vater hat echt den David nicht gern gehabt. Er hat ihn nicht mögen aushalten. Ja, und weil der Saul wirklich hat wollen, den David umbringen, man redet eigentlich von Mordlust. Etwas ganz Bösartiges, was da in dem Herz von dem Saul innen geschlummert hat. Darum haben sich die beiden noch einmal getroffen und sie mussten Abschied nehmen voneinander. Der David musste in den Untergrund. Und es ist wirklich zu einem schwierigen Abschied gekommen. Wir können den lesen im Kapitel 20, Vers 41 und 42. Sobald der Junge fort war, das ist ein Diener, sie vom Jonathan, kam David aus seinem Versteck bei dem Steinhaufen hervor und fiel vor Jonathan nieder und verneigte sich dreimal. Dann küssten sie sich zum Abschied und beide weinten, besonders David. Schließlich sagte Jonathan zu David, geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Besonders David steht da. Und mich nehme ja Wunder, warum das erwähnt wird. Dass besonders der David ganz hart getroffen hat bei dem Abschied. Weil vorhin habe ich doch eher den Eindruck so ein bisschen vermittelt bekommen, es ist alles vom Jonathan ausgekommen. Der Jonathan war der, der die Freundschaft begonnen hat. Und jetzt steht da besonders David. Wir wissen es nicht recht. Wir müssen es aushalten, dass es nicht weiter erklärt ist. Aber vielleicht hat der David gemerkt, wie viel er dem Jonathan zu verdanken hat. Was der wirklich gemacht hat, wie der sich eingesetzt hat. Es ist manchmal noch so im Leben, dass gerade bei Abschied so einem bewusst wird, was man versäumt hat vielleicht. Und wie viel das einem der andere bedeutet. Vielleicht war das so ein Moment da für David. Jetzt, was geheissen hat, Abschied zu nehmen, ist ihm vielleicht besonders bewusst geworden, was er verlieren tut. Was er für einen guten Freund hatte in dem Jonathan. Aber wie es auch sei, was auch immer der wahre Grund sei, für das es da so betont ist, der besonders David, mich berührt es ja, wie die beiden kampferprobten Helden, das Bild da nimmt sie so schön auf, sich in den Arm legen, Tränen überströmt und Abschied nehmen. Das sind keine Weicheier. He? Das sind Krieger. Das sind Soldaten. Die haben nie in ihrem Leben gezögert, wenn es darum gegangen ist, den Feind umzubringen. Die haben mehrfach gekämpft für ihr Volk und tötet. Aber sie haben das Herz gehabt und sie haben die Liebe gehabt, das zuzulassen. Das berührt mich. Ich habe mir so überlegt, machen wir Männer das heute auch? Lassen wir das noch zu? Oder machen wir es einfach versteckt, zeigen wir es nicht? Oder haben wir Mühe damit, so etwas auch zuzulassen? Wird das heute einfach als Schwäche gedeutet, wenn Männer einmal öffentlich zu ihren Gefühlen stehen, öffentlich Trauer zeigen? Und könnte das nicht uns herausfordern, dem wieder Raum zu geben? Das sind keine Weicheier gewesen. Heute heisst es noch schnell, ja, nöch am Wasser bauen. Ist ein bisschen, es gibt auch abschätzige Wörter, die man einsetzen könnte. Das ist es nicht. Es tut einem nicht abstempeln, wenn man das zulassen würde. Es wäre okay, finde ich, liebe Bibel uns da. Und dann bewegt mich noch etwas anderes bei diesem Abschied. Ich finde, es wird erkennbar, welche Bedeutung und welchen Stellenwert für die Freundschaft Gott hat. Der Jonathan sagt da, jetzt muss ich gerade schauen, wo ich bin, um 42, einfach am Schluss. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Der Schluss da in dem Abschnitt. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein. Ich sehe in dem Satz, dass der Jonathan und der David ihre Freundschaft und auch alles Zukünftige, was noch kommen wird, in Gottes Hand legen. Sie vertrauen gerade auch ihre Zukunft. Zukunft für ihre Freundschaft, wo ja jetzt wird sicher für ein zeitlich getrennte Weg gehen, das wissen sie schon, vertrauen sie Gott an. Und sie weinen, also sie brüllen und sie sind traurig. Aber ihre Zukunft und ihre Hoffnung, die legen sie wie in Gottes Hand. Sie lassen das eine zu und gleichzeitig bauen es fest auf Gott. Ich finde das tröstlich. Auch für unsere Freundschaften. Weil neben allem Schönen wird es doch auch bei unseren Freundschaften einiges geben, was schwierig ist, was nicht rund laufen tut. Wir bleiben einander doch immer wieder etwas schuldig. Wir sind Menschen. Wir sind weit weg von perfekt. Und da dürfen wir erfahren, wir können alles Schwierige in Gottes Hand legen. Aber auch alles Schöne, das gehört dazu. Wir dürfen auch all das in Gottes Hand legen, wo wir nicht mal richtig können in Wort fassen. Wunderschön. Und weder der David noch der Jonathan haben bei diesem Abschied schon gewusst, dass er für immer wird sein. Weil der Jonathan ist seinem Vater treu geblieben. Er hat seinen Vater geehrt. Er ist bei ihm geblieben und er ist mit seinem Vater und seinen Brüdern in die Schlacht gegen die Philister gezogen. Und die ganze Familie ist umgekommen. Und der David hat einen guten Freund verloren. Aber es ist auch passiert, was Gottes Wille war. Der David ist neuer König geworden vom Volk Israel. Er ist der zweite König von dem Volk. Nicht der Jonathan, der David. Gott hat das so wollen und das ist passiert. Aber die Krone, wenn man so will, die hat für David einen höheren Preis gehabt. Er hat seinen Freund dabei verloren. Seinen besten Freund. Und der David ist wirklich traurig gewesen. Wir sehen das hier im 2. Samuel, gerade im 1. Kapitel 26, Vers 26 steht, ich weine um dich, mein Bruder Jonathan. Wie habe ich dich geliebt und wie glücklich machte mich deine Liebe, glücklicher als die Liebe der Frauen. Er hat wirklich geklagt und man spürt seinen Schmerz über den Verlust. Aber der David hat sich auch erinnert an das Versprechen, das er ihm Jonathan gegeben hat. Versprechen in einer Freundschaft müssen einen Wert haben. Sie müssen etwas bedeuten. Das ist wichtig. Und der David hat sich daran erinnert. Und er hat im Jonathan seinen gelähmten Sohn, den Mephibosheth, zu sich genommen. Er hat seine Berater gefragt, gibt es Überlebende? Und es hat genau einen Überlebenden genommen, der Mephibosheth, der hat es gegeben als Überlebende. Und er hat ihn zu sich geholt, an den Hof. Und wo dann der Mephibosheth so vor dem David steht und der David sieht, dass er Angst hat, hat er zu ihm gesagt, das ist dann 2. Samuel 9,7. Hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehörten, und du bist eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Und das hat er jetzt gemacht um Jonathans Willen. Die Liebe von diesen beiden Männern, die ist nicht durch den Tod zerstört worden. Die hat angehalten. Sehr eindrücklich. Was man aber natürlich zu dieser Geschichte auch sagen muss, wenn man die so liest, David und Jonathan. Nicht jeder von uns wird so eine tiefe Freundschaft gefunden haben. Leider ist das wahrscheinlich nicht jedem vergönnt. Nicht alle von uns haben das Glück, einen Freund wie der David oder der Jonathan zu haben. Und viele werden auch schon Enttäuschungen und Schmerz beim Thema Freundschaft erfahren haben. Freundschaft, wenn man jemanden nahe lässt, das ist das Risiko gross, dass man verletzt wird und schon eine Verletzung erfahren hat. Und wie gut finde ich auch, dass wir uns heute Morgen bei diesem Gottesdienst schon daran erinnern tun, dass wir mit all unseren Wünschen, wenn wir uns vielleicht so eine Freundschaft sehnsüchtig wünschen, aber auch mit all unseren Sorgen und Ängsten zu Gott kommen dürfen. Ihm dürfen wir alles sagen, bei ihm dürfen wir unsere Herzen wirklich ausschütten. Und vielleicht fragst du dich, ja, woher weiss das der Simon so genau, dass wir zu ihm dürfen kommen und ihm dürfen alles sagen und zu ihm sollen reden und unser Herz ausschütten. Ich nehme natürlich die Gewissheit aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ich weiss es aber auch, weil das Kreuz leer ist. Nicht das Kreuz, aber das Kreuz als Symbol vom Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren. Das Kreuz dort ist schlussendlich leer gewesen. Ich wollte damit sagen, dass Kreuz ein mehrfaches Symbol für die Gewissheit ist, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Hat Gott nicht seinen Sohn auf dieser Welt Mensch werden lassen? Und überhaupt auf die Welt geschickt? Und hätte dann sein Sohn nicht sein Leben gegeben für unser Leben? Ja, dann würde heute in all diesen Kirchen kein Kreuz hängen. Dann bräuchten wir das Symbol nicht. Wäre das nicht wahr gewesen, dann bräuchten wir es nicht. Doch Jesus hat eben sein Leben am Kreuz hingegeben für uns. Und er hat das gemacht, damit wir wieder Zugang zu Gott haben. Und mit all unseren Ängsten, Nöten, aber auch mit all unserem Schönen, das wir erfahren haben, mit unseren Freuden, dürfen zu Gott kommen. Und eben das Kreuz ist aber leer. Er ist nicht einfach nur gestorben am Kreuz. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar das grösste Zeichen der Macht und der Liebe Gottes. Er hat seinen Sohn nicht einfach sterben lassen, sondern er hat ihm Macht gegeben, den Tod zu besiegen. Weil was hätten wir davon, wenn Jesus, unser Gott, tot wäre? Was hätten wir von einem toten Gott? Nichts. Die frohe Botschaft, die wir jetzt bald an Ostern uns in Erinnerung rufen und wieder feiern tun, ist, dass Jesus so verstanden ist und erlebt. Und darum ist da immer jemand, selbst wenn du einzigster Mensch wär auf der Welt, wo du kannst mit ihm reden. Wo du kannst alles Schöne teilen, alles Schwierige teilen, wo du kannst tröstet werden. Wo du kannst neue Hoffnung bekommen. Und eben auch dann, wenn du keinen so guten Freund oder Freundin hast. Und du dir das aber wirklich wünschen würdest. Ja, du kannst dann das wirklich in Gottes Hand legen. Du darfst aber auch, wenn du einen guten Freund oder eine gute Freundin hast, die Freundschaft in Gottes Hand legen und sagen, ich danke dir und ich bitte, segne du die Freundschaft. Lass sie du noch weiter wachsen. Du sie du bewahren und beschützen, dass sie ja nicht kaputt geht. Und du darfst auch all deine Verletzungen in Gottes Hand eben darum legen. Wenn die Menschen dich verletzt haben, enttäuscht haben, schwer getroffen, misstrauisch gemacht haben, wenn Bitterkeit durch das in deinem Herz gekommen ist, du darfst Gott wieder bitten, dass er dich heilen tut und die Bitterkeit rausnimmt. Und damit möchte ich jetzt eben die Predigt abschliessen, indem ich genau für das beten tue. Und wenn du dich irgendwann in dem jetzt innen entdecken tust, in dem Gebet, tu doch mitbeten, innerlich. Und wenn du es nicht kannst, zurückhalten laut, das ist doch kein Problem. Vielleicht fühlst du dich irgendein Punkt getöpft und angesprochen und dann bist du eingeladen, dort einzustimmen und mitzubeten. Vater im Himmel, ich möchte dir einfach gerade Danke sagen für all die Freundschaften, die es gibt. Für all die Freundschaften, die hier schon in diesem Raum gelebt werden. Und für all die Freundschaften, die hier die Leute in diesem Raum haben. Gute Freundschaften. Und ich bitte dich, dass du die Freundschaften segnen tust. Segne du sie, dass sie weiterhin wachsen dürfen. Segne du sie mit deinem Schutz, dass sie nicht plötzlich zerstört werden. Segne du sie, damit noch mehr Vertrauen in die Freundschaften hineingegeben werden darf. Ja, Herr, ich danke dir für die Freundschaften. Und Vater, du siehst aber auch, wer traurig ist bei dem Thema Freundschaft. Wer sich auch gerne so eine Freundschaft wünschen würde. Gerade so, wie es David und Jonathan hatten. Du siehst die Trauer und die Sehnsucht nach so einer Freundschaft. Und Jesus, dir ist es möglich, dass du in die Trauer und in die Sehnsucht hineinkommst. Und dass du Trost gibst und dass du Hoffnung wieder schenken tust. Neu ist es möglich, so eine Freundschaft zu finden. Und Jesus, schenkt du uns keine falsche Hoffnung. Sondern ich bitte dich, dass du Menschen, die sich so eine Freundschaft wünschen, auch eine Freundschaft schenken tust. Du sie du bereit machen und zurüsten, dass sie bereit sind, für so eine Freundschaft zu leben. Und dann schick ihnen so einen Freund und eine Freundin über den Weg, wo sie dürfen einfach tiefe und wahre Freundschaft leben. Jesus, du kannst das tun. Von dir erbitten wir das. Und ich bitte dich aber auch für die Leute, die ganz schwer enttäuscht worden sind von Freunden, Freundinnen, die verletzt worden sind, die Narben mit sich tragen, die vielleicht jetzt misstrauisch sind, die sogar Bitterkeit erfahren haben. Jesus, dir ist es möglich, die Narben zu heilen, die Bitterkeit rauszunehmen. Und wenn du da Narben oder Bitterkeit in deinem Herz hast, bitte Jesus jetzt, dass er es heilt, dass er es rausnimmt. Jesus, du hörst die Bitten. Ich bitte dich, erhör sie. Nimm dich deinen Herzen an. Mach sie wieder heil. Tu sie parat machen für ein neues Abenteuer, Freundschaft. Dir ist alles möglich. Und darum loben und preisen wir dich. Amen.